NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der Woche aus dem Abendjournal heute mit Anja Martini. Hallo. Und darum geht es. Premiere, die Orestie, ein Stück Weltliteratur im Thalia Theater. 6 Jahrzehnte Bühnenpräsenz, Chris Barber in der Leishalle. Spuren der Reformation, was in Hamburg erinnert an diese Zeit. Und beinahe Bestnoten, was Hamburger Lehrer zu Fuck you Goethe 3 sagen. Ersan Montag gehört zu den Regisseuren, auf die die Theaterszene momentan besonders blickt. Und so richteten sich die Augen und Ohren am letzten Wochenende nach Hamburg, genauer gesagt ans Thalia-Theater. Hier hat Ersan Montag die Orestie inszeniert. Mit diesem Werk des griechischen Dichters Aischylos hat sich Montag ein Stück Weltliteratur gegriffen. Es geht um Schuld, Rache und Sühne. Und am Ende soll die Blutrache weichen und den Anfängen einer Demokratie Platz machen. Wir erzählen Ihnen, ob das gelungen ist. Der Vorhang geht auf an diesem Premierenabend und auf den ersten Blick sieht man alles, was zu einer Inszenierung Ersan Montags gehört. Ein großzügiges, vielversprechendes Bühnenbild von Paula Wellmann. Ein griechischer Palast, eine Scheibe, die sich dreht, auf ihr wie eingefroren die 7 Hauptdarsteller in schillernden Kostümen. Sie sehen aus wie Ratten, dazu Nasen mit langen Tasthaaren. Perücken in lila, schwarz und rosa, außerdem hohe Plateauschuhe.
Genial. Es war die Inszenierung von den Kostümen, Bühnenbild, Schauspieler waren sensationell. Also ich finde es einen fantastischen Abend.
Gleich im ersten Akt geschieht der erste Mord. Klytämnestra tötet ihren Mann Agamemnon, der aus dem Krieg um Troja heimkommt. Es ist Blutrache, weil ihr Mann ihre gemeinsame Tochter Iphigenia auf dem Schlachtfeld geopfert hat. Das Volk, bei Ersan Montag ein Chor, ist immer da. Mal beschwichtigt er, mal ist er wütend, mal wiegelt er auf. Plötzlich wird aus dem Palast eine Art Tiefgarage. In den Auffahrten steht der Chor. Jetzt klagt er die mordende Ehefrau an. Die Bühne dreht sich und aus der beklemmenden Tiefgarage wird eine Häuserfront mit Balkonen und Blumenkästen. Bieder und beengt. Das Volk findet sich wieder im Hier und Jetzt in einer Plattenbausiedlung. Elektra und Orest, Klytämnestras verstoßene Kinder, wollen Rache. Sie wollen die Mutter und ihren Geliebten töten. Elektra eigentlich eine geschundene Person, hier dargestellt von Björn Meyer, auf Plateauschuhen, im rot wallenden Gewand, mit Zöpfen bis auf den Boden. Nicht bei allen kommt diese Figur an.
Ich frage mich immer noch, warum Elektra diese Clownsfigur sein musste. Ich verstehe es überhaupt nicht. Alles doof am Ende.
Ersan Montag wechselt jetzt ins Puppenspielerfach. Orest tötet den Geliebten der Mutter hinter den Fenstern der Plattenbausiedlung. Die klamaukigen Einlagen häufen sich. Ihren Höhepunkt finden sie am Ende des Stücks. Athene, die über den Muttermord richten soll, formt plötzlich die Hände zu einer Raute.
Und zum Schluss fanden wir diese Persiflage auch dann noch auf Merkel. Das fanden wir total daneben.
Im Original bittet Athene das Volk um Hilfe. Athene will, dass nicht ein Einzelner, sondern das Volk über Schuld und Sühne entscheiden muss. Bei Ersan Montag ignoriert Athene das Ergebnis der Abstimmung. Sie allein entscheidet, dass Orest nicht bestraft wird.
Und am Schluss bin ich mit dem Gedanken rausgegangen, dass Frau Merkel verantwortlich ist für das Unglück in unserer Gesellschaft. Dass eigentlich der Regisseur uns zeigen will, dass wir gar nicht mehr in einer Demokratie leben, sondern dass Merkel unser Land wie eine Königin oder wie eine Präsidentin regiert, weil sie eigentlich alle Entscheidungen fällt. Und dass es also eine Gesellschaft ist, die total zerstritten ist, also die kurz vorm Bürgerkrieg ist. Aber letztlich ist das, was er da am Schluss zeigt. Das hat mich ziemlich umgehauen.
Am Ende stehen die Darsteller wieder auf der sich drehenden Scheibe und die Spirale der Gewalt aus Schuld, Rache und Sühne könnte wieder von vorne losgehen. Eine düstere Perspektive dieser Orestie von Ersan Montag. Das Stück läuft noch bis Mitte November im Thalia Theater in Hamburg. Als er geboren wurde, gab es noch kein Fernsehen. Hamburgs erster Bürgermeister hieß Rudolf Ross und der Fußball-Weltmeister hieß Uruguay. 1930 war das. Und Chris Barber hat seitdem sehr viel erlebt. Mit seiner Big Band stürmte er die Charts überall auf der Welt. In den 60er Jahren brachte er den Blues nach Europa und beeinflusste maßgeblich Musiker wie Mick Jagger. Seine Leidenschaft war aber immer der New Orleans Jazz. Seit mehr als 6 Jahrzehnten ist er damit nun auf Tour. Und in dieser Woche war er in der Leishalle. Danny Marcus Masalo war dabei.
Eines ist ganz klar. Für seine Fans ist Chris Barber der Größte.
Ich bin ganz alle.
Also das war so schön. Ich muss dazu sagen, 1959 habe ich meine erste Platte gekauft von Chris Barber. Und heute, die Jungs werden immer besser.
Also es ist absolut unglaublich. Die Präsenz auf der Bühne ist unglaublich. Und der Bandleader, der ja nach wie vor ist, man sieht das ja auch in jeder Bewegung, hat die Band im Griff. Und die Band ist richtig toll. Jeder einzelne Musiker ein Highlight.
Die Schritte sind etwas wackelig geworden. Hin und wieder verlässt Chris Barber die Bühne für ein Päuschen. Manchmal sind seine Ansagen schwer zu verstehen. Sein Instrument, die Posaune, hat er aber fest im Griff. Und singen kann er auch immer noch gut.
Let's fly down, all drive down to New Orleans.
Ja, ich habe sowas Schönes lange nicht mehr erlebt. Es war wie vor 60 Jahren. Heute würde man ja sagen, super affengeil, die Jugend, ne? Aber es war großartig.
2 Stunden lang spielt Chris Barber, zusammen mit 10 anderen Musikern, Highlights aus seiner langen Karriere. Immer wieder erzählt er Anekdoten aus seiner jetzt schon 65 Jahre andauernden Laufbahn. Und zwar auf Deutsch.
Immer schön hier zu sein. Und einige von euch ist möglicherweise vielleicht mein Band letztes Mal gesehen. In 1956.
Der große Saal der Leishalle ist an diesem Abend ausverkauft. Die meisten Zuschauer kommen schon seit Jahren zu den Konzerten von Chris Barber. Jazz in der Leishalle, das hat eine lange Tradition.
1950 hier in der Leishalle, da hat Duke Ellington gespielt. Das war das Highlight überhaupt, das ich von allen Konzerten gehabt habe.
Fast so lange kommt auch Chris Barber schon regelmäßig in die Leishalle.
Über 20 Jahre haben wir schon seine Konzerte gehört.
Wir sind mit ihm alt geworden.
Ja, genau, sind wir mit ihm alt geworden. Weil uns Chris Barber mit seiner Art gut gefällt. Er hat ein Programm, das ist der traditionelle Jazz und der hebt sich eigentlich für uns ältere Menschen wohltuend von den modernen Modern Rock und so weiter und Modern Jazz ab.
Bei aller Freude darüber, den Altmeister nochmal auf der Bühne zu erleben, schwebt auch ein bisschen Wehmut mit. Einige seiner Weggefährten sind in Rente oder verstorben. Die Big Band ist kleiner als früher.
Und man hat das Gefühl, vielleicht auch, habe ich gerade zu meiner Schwester gesagt, vielleicht haben wir ihn zum letzten Mal gesehen. Nicht?
Nach dem Konzert kommt der alte Mann noch ins Foyer, um die Platten seiner Fans zu signieren. Viele Gesichter strahlen. Es mögen Jahrzehnte vergangen sein. Die Beziehung zwischen Chris Barber und seinen Fans ist aber nie alt geworden.
Nächsten Dienstag ist frei, ein gesetzlicher Feiertag. Weil die Reformation vor 500 Jahren eben nicht nur eine kleine Kirchenangelegenheit war, sondern die ganze Gesellschaft umgekrempelt hat. Auch Hamburg war danach eine andere Stadt. Bis heute findet man noch Spuren der Reformation. Eine davon ist zum Beispiel eine bekannte Straße an der Munzburg. Sie heißt Oberaltenallee. Die meisten von uns sind bestimmt schon einmal durchgefahren. Was die Oberaltenallee aber mit der Reformation zu tun hat, das erzählt uns jetzt Daniel Kaiser.
Oberalter, allein wie das klingt, nach Würde und Macht und, naja, nach Alter. Und wirklich, die Oberalten waren nach der Reformation jahrhundertelang eines der wichtigsten Gremien der Stadt. Und wer nicht alles Oberalter war?
Sieveking, Amsing, kennt jeder, Kellinghusen kennt auch jeder, Edmund Siemers, die ganz Großen der hamburgischen Geschichte, waren auch irgendwann mal Oberalte.
Bernd Struss ist heute mit Anfang 40 ein junger Oberalter. Seine Vorgänger haben in den ersten Tagen der Reformation die Finanzen in der Hand gehabt. Nach der Reformation spendete man nämlich nicht mehr aus Angst vor der Hölle, sondern aus Nächstenliebe. In den Hauptkirchen stand dazu ein riesiger Gotteskasten, erklärt Ferdinand Ahus, der ehemalige Hauptpastor an St. Nikolai und Reformationsexperte.
Der Gotteskasten war also eine große Truhe mit einem Schlitz oben im Deckel, wo man also auch Geld reinwerfen konnte. Aber in diesem Gotteskasten befanden sich eben auch Testamente, Vermächtnisse und so weiter und so fort. Es wurde auf diese Weise die Armenfürsorge neu geregelt.
Und die Oberalten verwalteten dieses Geld. Jede Hauptkirche schickte 3 honorige Männer in das Gremium.
Sie waren sowas wie eine Sozialbehörde der frühen Neuzeit und haben im Wesentlichen das Fürsorgewesen staatlich-kirchlicherseits organisiert und auf die Beine gestellt.
Ein wichtiger ehrenamtlicher Posten. Es waren bekannte Persönlichkeiten mit viel Macht in der Stadt. Der Senat musste sich immer mit den Oberalten abstimmen.
Gegen die Oberalten, sagte man damals, ging eigentlich nichts, konnte man nichts ausrichten.
Sie hatten auch ein Wächteramt und achteten penibel darauf, dass alle Hamburger schön fromm und lutherisch blieben.
Es wird dem Oberaltenkollegium nachgesagt, dass es in früheren Zeiten also ein ziemlich konservativer Laden war.
Unter anderem regierten die Oberalten das kleine Dorf Barmbek.
Ich wohne selber jetzt pikanterweise auch in Barmbek, habe natürlich keine Privilegien dort mehr. Aber es gibt dort noch Hinweise darauf, dass die Oberalten dort mal gewirkt haben.
Vor allem die Oberaltenallee. Damit die Herrschaften schnell von der Altstadt in ihr Barmbek kamen, baute man ihnen eine Schnellstraße.
Und die Oberalten hatten das tolle Privileg, dort in einer mehrspännigen Kutsche fahren zu dürfen. Das durfte sonst kein anderer Hamburger.
Die Oberalten gibt es bis heute. 3 aus jeder Hauptkirche, fast auf Lebenszeit gewählt, bis sie 75 sind. Heute sind die Oberalten der Aufsichtsrat des Hospitals zum Heiligen Geist, das früher am Rödingsmarkt lag und heute in Poppenbüttel steht. Bernd Struss ist der 136. Oberalte aus der Hauptkirche St. Petri mit eigener Oberalter Amtskette.
Zu festlichen Anlässen natürlich nicht jeden Tag, immer nur dann, wenn es besonders festlich wird, wie zum Beispiel beim Reformationsgottesdienst in Michel, da werden wir wieder feierlich einziehen. In der Tat haben wir so ein kleines Wappen dann umgebunden. Und dieses Wappen ist dem Oberaltenkollegium im 16. Jahrhundert verliehen worden und das gibt es nach wie vor.
Die Kreide ist versteckt, das Klassenbuch liegt in der Mülltonne und die Hausaufgaben hat sowieso keiner gemacht. Lehrer haben es nicht leicht. In den Filmen der Fuck You Goethe-Reihe lässt sich Lehrer Zeki Müller, gespielt von Elias Mbarek, nichts bieten und ist genauso fies wie seine Schüler. Die ersten beiden Teile lockten insgesamt 15 Millionen Menschen in die Kinos. In dieser Woche startete der dritte Teil. Danny Marquez Marsalo hat ihn gesehen und nachgefragt, was Fuck You Goethe 3 eigentlich wirklich mit Schule und Lehrern zu tun hat.
Bei Lehrer Zeki Müller ist der Umgangston etwas rauer.
Wir sind überall Zecken und ihr müsst geimpft werden, damit ihr keine Hirnhautentzündung und eine geistige Behinderung bekommt. Ja, Chantal, da fragst du dich zurecht. Es ist dafür nicht zu spät.
Müller, im Film gespielt von Elias Mbarek, ist eigentlich Kleinkrimineller und in den Lehrerberuf reingerutscht. In der Realität arbeitet Sabine Beken seit 20 Jahren als Lehrerin. Anders als ihr Kollege im Film geht sie gerne zur Arbeit.
Selbst wenn es immer wieder die gleichen öden Sachen ja manchmal sind, aber irgendwie ist es trotzdem immer wieder anders und das bringt Spaß. Und so aus Kindern so Sachen rauszukitzeln und zu sehen, dass sie da Freude haben, irgendwas sich beizubringen, ist toll.
Das hat auch Filmlehrer Zeki Müller im dritten Teil der Fuck You Goethe-Reihe mittlerweile gemerkt. Schon seit dem ersten Film betreut er eine Klasse von Problemschülern. Um es in seinen Worten zu sagen, er hat keinen Bock mehr, dass sie sich hängen lassen.
Also, was wollt ihr mit eurem Leben machen, hä? Chantal, sag was!
Influencer.
Das ist kein Job. Wir haben das nie im Unterricht gehabt, was man werden soll.
Ja.
Weil du es wissen musst. Habt ihr alle keine Träume?
Doch. Aber nichts mit Beruf.
Ich finde schon, dass da viele Sachen bei sind, die so im Lehrerberuf auch sind. Also so, ich erkenne da ehemalige Schüler von mir echt wieder.
Im Film werfen sich die Schüler ins Zeug, weil Zeki Müller es mit seinen ungewöhnlichen Methoden schafft, sie zu motivieren. Der echte Lehrer Martin Meissner steht mit 32 Jahren noch am Anfang seiner Laufbahn. Für ihn übertreibt Fuck You Goethe 3 nicht, wenn er den Zusammenhalt zwischen Schülern und Lehrern zeigt.
Was man halt von den Kindern, also für den Lehrer kriegt, ist halt die Dankbarkeit, würde ich jetzt sagen. Also, dass man ihnen etwas beibringt und dass sie auch wirklich gerne in die Schule gehen und dass man sie auch dabei hält oder behält, dass sie gerne weiterhin in die Schule gehen.
Auch wenn Fuck You Goethe 3 eine mitunter derbe Komödie ist, sehen Sabine Beken und Martin Meissner viele Bezüge zum echten Lehrerberuf. Wenn der Lehrer im Film schlechte Laune hat, rasten seine Schüler aus.
Also die Kinder spüren das, wie man selbst drauf ist. Wenn man müde ist, spüren das die Kinder. Wenn man keine Stimme hat, spüren sie das und werden erst recht lauter. Das ist wirklich oft so. Von daher glaube ich, dass es falsch ist, wenn man den Kindern etwas vorspielt. Wenn man jetzt ganz schlecht drauf wäre und da den allerglücklichsten Mensch machen würde, das würden die Kinder sofort spüren. Von daher da vormachen, das bringt nichts und das macht man auch nicht. Also ich mache es nicht.
Millionen von Kinobesuchern haben die Fuck You Goethe-Filme gesehen. Ob das ein Beleg dafür ist, dass Lehrer großen Respekt genießen, ist fraglich. Lehrer ist ein Beruf, der polarisiert.
Also wenn man so auf so Partys oder so sagt, man ist Lehrerin, dann wird man entweder so ein bisschen belächelt oder... Also ich finde es so ein bisschen schade, weil viele haben so den Blick aus ihrer eigenen Schulzeit, sag ich mal, und es hat sich doch viel gewandelt, würde ich sagen.
In Fuck You Goethe 3 gehen die Lehrer pädagogisch ganz sicher andere, extremere Wege. Das hat nur teilweise was mit der Realität zu tun. Sabine Beken und Martin Meissner hat der Film aber trotzdem gefallen.
Klasse, hat Spaß gemacht. Sehr lustig, ich lach noch.
Lustig, also echt, echt gut. Ich fand ihn ähnlich gut wie den ersten Teil, würde ich sagen.
Man könnte sagen, bei den Lehrern hat der dritte Fuck You Goethe-Film bestanden.
Das war unsere Kulturwoche kompakt. Heute mit Anja Martini. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.